Jeder von Ihnen hat die Verantwortung und die Pflicht, darüber zu wachen, dass wir allein beim geoffenbarten Wort Gottes in der Bibel, bei Jesus Christus bleiben. Sonst wären wir die schlimmsten Verführer und Betrüger. Wenn wir im Namen Jesu etwas lehren, was er uns nicht geheißen hat. Und nun, 1. Könige 8. Wenn Sie aufschlagen, 360 in Ihren Bibeln, in Ihren Reihen. 1. Könige 8, die Einweihung des von Salomo so prächtig aufgebauten Tempels von Jerusalem. Da wollte man das ganze Kapitel lesen, wie die Bundeslade hinaufgebracht wird, wie die Chöre singen, wie Salomo diese ganze Feier anfängt. Und da heißt dann im Vers 27, aber sollte Gott wirklich auf Erden wohnen? Ja, eine Frage nach all unseren kirchlichen Einrichtungen. Kann man denn Gott überhaupt dingfest machen mit irgendwelchen Geschehnissen, Orten oder Organisationen in dieser Welt? Sollte Gott wirklich auf Erden wohnen, siehe, der Himmel und aller Himmel, Himmel können dich nicht fassen. Wie sollte es dann dieses Haus tun, das ich gebaut habe? Ich finde das so befreiend, dass der Salomo sagt, es ist ein Haus, der Tempel. Es ist ein Haus, normal, ein Mensch, von Menschen gebautes Haus, so wie die Bibel ein von Menschen gedrucktes Buch ist. Wende dich aber zum Gebet deines Knechts und zu deinem Flehen, Herr mein Gott, damit du hörest das Flehen und Gebet deines Knechtes heute vor dir. Lass deine Augen offen stehen über diesem Hause Nacht und Tag, über der Stätte, von der du gesagt hast, da soll mein Name sein. Du wollest hören das Gebet, das dein Knecht an dieser Stätte betet, und wollest erhören das Flehen deines Knechts und deines Volkes Israel, wenn sie hier bitten werden an dieser Stätte. Und wenn du hörst, wenn du es hörst in deiner Wohnung im Himmel, wollest du gnädig sein. Sie wissen ja, was es heute noch Juden bedeutet, an der Klagemauer, nur an der äußeren Umfassungsmauer unten zu beten. Und Sie verstehen die ganze Brisanz der Auseinandersetzung von Jerusalem wegen dieses Gebetes Salomos, wegen der Erwählung des Berges Zion, schon bei David, durch Gott. Und wir lesen jetzt noch von Vers 54. Und als Salomo dies Gebet und Flehen vor dem Herrn vollendet hatte, stand er auf von dem Altar des Herrn und hörte auf zu knien, die Hände zum Himmel auszubreiten und trat hin und segnete die ganze Gemeinde Israel mit lauter Stimme und sprach, gelobt sei der Herr, der seinem Volk Israel Ruhe gegeben hat, wie er es zugesagt hat. Es ist nicht eins dahingefallen von allen seinen guten Worten, die er geredet hat durch seinen Knecht Mose. Der Herr, unser Gott, sei mit uns, wie er mit unseren Vätern gewesen ist. Er verlasse uns nicht und ziehe die Hand nicht ab von uns. Er neige unser Herz zu ihm, dass wir wandeln in allen seinen Wegen und halten seine Gebote, Satzungen und Rechte, die er unseren Vätern geboten hat. Mögen diese Worte, die ich vor dem Herrn gefleht habe, nahe sein dem Herrn, unserem Gott, Tag und Nacht, dass er Recht schaffe seinem Knecht und seinem Volk Israel alle Tage, damit alle Völker auf Erden erkennen, dass der Herr Gott ist und sonst keiner mehr. Und euer Herz sei ungeteilt bei dem Herrn, unserem Gott, dass ihr wandelt in seinen Satzungen und haltet seine Gebote, wie es heute geschieht. Vor ein paar Wochen hat mich ein Freund angerufen. Er wohnt weit weg von hier, Sie kennen ihn nicht. Er ist vor wenigen Jahren mit seiner Frau bewusst Christ geworden. Und jetzt hat er ein Erlebnis gehabt, das hat ihn bis in die Grundfesten seines Glaubens erschüttert. Er hat ein Geschäft und um das Geschäft zu schützen, hat er einen ganz wunderbar liebenswürdigen Schäferhund. Aber in seiner Nachbarschaft wohnt ein evangelischer Pfarrer. Und dieser Pfarrer ärgert sich so furchtbar, wenn der Hund bloß einmal bellt, Und jetzt ruft er mir verzweifelt an und sagt, der Pfarrer, mein Gemeindepfarrer, will mit mir einen Prozess vor Gericht machen. Ich war noch nie vor Gericht. Und jetzt hat er mir einen Brief geschrieben, ich soll meinen Hund töten. Also, Sie verstehen, ich hatte große Mühe, diesem Christen, der da so seine ersten Schritte im Glauben tut, zu erklären, dass er grundsätzlich einmal unterscheiden muss zwischen Jesus, dem Evangelium und dem Bodenpersonal. Also, dass das was ganz anderes ist, wenn ich an Organisationen dieser Welt denke oder an Kirchensteuern, was da alles gibt. Aber das war ihm völlig fremd, weil er hat seine Liebe zu Jesus, so wie wir es ja alle tun, übertragen auch auf die irdischen Einrichtungen. Das tun wir ja alle auch. Herr, ich habe lieb die Städte deines Hauses und den Ort, da deine Ehre wohnt, und sie schenken mir so viel Liebe, die ich gar nie verdient habe. Aber wir müssen aufpassen, wenn wir das tun, weil da ja ein grundsätzlicher Unterschied besteht. Denn das sehen wir schon in der Bibel, dass die irdischen Einrichtungen, ob das Versammlungs- und Anbetungsstätten Gottes sind, ob das Diener Gottes sind oder ob das die Gemeinde Gottes ist, was wir auch nehmen, ja nur sehr begrenzt irgendwie die Herrlichkeit Gottes widerspiegelt. Da kann man sich ja grün und blau ärgern. Und da darf man ja auch seiner Kritik freien Lauf lassen. Und besonders heute am Reformationsfest. Wir erinnern doch uns nicht an irgendwelche Geschehnisse vor 500 Jahren, sondern wir wissen doch heute ganz genau, dass das Volk Gottes, die Gemeinde Jesu, entarten kann und zu so einem, ja, in solch eine Not kommen kann. Wir hatten neulich das auch in einer Predigt vom Tempel. Der Tempel war ja wirklich der Ort der Gegenwart Gottes. Da will Gott wohnen, heißt da in dem Gebet Salomos. Dann haben Sie es da mitbekommen in den Königsbüchern, wie in diesem Tempel plötzlich die Götzenbilder vom Sonnengott von Assyrien aufgestellt wurde, wie plötzlich abergläubische Riten dort gemacht wurden und Israel nicht davor bewahrt blieb, dass sogar Tempelprostituierte im Tempel ihren Dienst versahen. Wenn das möglich ist, in der biblischen Zeit schon, Sie finden das überall in der Bibel, die Diener Gottes können so versagen, die, die zur Wahrheit leiten sollen, so dass sie der Prediger der Ungerechtigkeit werden, dass man sagen muss, dann kann man ja überhaupt kein Christ mehr sein. Woran soll man sich denn orientieren? Das ist ganz einfach. Am lebendigen Gott und seinem Evangelium. Und Sie haben diese schmerzliche Pflicht, dass Sie immer wieder prüfen müssen. Wo ist die Wahrheit? Wo ist das Recht? Wo ist das Reden Gottes auch heute in unserer Zeit? Ja, das war ja der Grund, warum Jesus so drastisch Kritik am Tempel ausgesprochen hat. Denken Sie mal, Jesus wieder, der so voller Liebe und Barmherzigkeit war, er nannte die Vorgänge im Tempel, an der Stätte, wo Gottes Ehre wohnt, so schlimm, dass er sagt, ihr habt eine Mördergrube draus gemacht. Das soll eigentlich ein Bethaus sein, ihr habt eine Mördergrube draus gemacht. So. Und jetzt feiern wir heute das Reformationsfest, jetzt müssen wir mal fragen, ja, und wie ist denn heute? So wie Sie zusammen sind, Sie leiden doch auch an unserer Kirche. Wenn man weiß, aus so vielen Mündern werden die Gebote Gottes freimütig gebrochen, sagt, das ist für unsere Zeit nicht mehr bindend. Oder das Wort Gottes wird nach eigenem Gutdünken und Belieben umgedeutet. Nach Menschenmeinung, jeder wie er gerade will, sucht sich das raus, was ihm gerade noch bedeutsam erscheint. Wie so viel, ja selbst von der Ehre und Größe Jesu zerbrochen wird. Ach, in Religionsunterrichten überall, wo Menschen sagen, na Jesus war ja gar nicht Gottes Sohn, wie wenn er ein Betrüger wäre. Der wurde nur emporgejubelt und was da alles erzählt wird, da wird die Ehre Jesu gelästert. Die Evangelisten werden zu Betrügern und zu Babblern degradiert, die irgendwelchen Unsinn daherlabern. Reformationsfest, das heißt doch eigentlich, wenn das im Volk Gottes möglich ist, ich könnte sogar so sagen, manchmal hat man den Eindruck, der Teufel, der Durcheinanderbringer, ist gar nicht in der gottlosen Welt so aktiv, wie er dort in der Gemeinde wütet, die die Grundfeste der Wahrheit sein sollte. Und wie viele Mahnungen sind in den Briefen des Paulus drin? Hütet euch und kämpft und seid wach. Kein Brief des Paulus ist geschrieben worden ohne massiven Streit, weil im Volk Gottes die Wahrheit umstritten ist, weil der Durcheinanderbringer alles durcheinanderbringen will. Und da kann man sich gar nicht orientieren, dass man sagt, ja, aber dem Namen nach müsste das doch die Gemeinde Gottes sein. Das sagt schon der Jeremia, ihr sagt dauernd, hier ist des Herrn Tempel. Der ist nicht hier, obwohl er an dem Tempelplatz stand, wo einst Salomo seinen Tempel gebaut hatte. Das stimmt nicht, ihr dürft euch nicht betrügen, sagt Jeremia. Das ist nicht des Herrn Tempel. Aber wenn wir so zum Reformationsfest einfach mal ein bisschen offen reden und nicht hinter vorgehaltener Hand, dann können wir das natürlich nur so tun, dass wir sagen, Herr, jetzt fang bei mir an und decke du heute an mir die Missstände bei meinem Glauben auf. Erneuere du deine Gemeinde, reformiere deine Gemeinde, aber reformiere mich heute Morgen, dass du bei mir Wohnung machen kannst. Also zuerst mein erster Punkt, was ist denn heute Not? Was ist denn heute Not, notwendig, dringend? Der Salomo hat bei der Einweihung seines Tempels ganz klar erkannt, er kann Gott nicht in dieses irdische Gebäude hineinzwingen. Man kann über Gott nicht verfügen, man kann Gott nicht manipulieren. Kein Bischof kann das, kein Priester kann das, keine Synode kann das. Wir können da nicht verfügen, wir sind nicht die Herren. Das beunruhigt uns. Heute Morgen wollen wir Gottesdienst miteinander halten. Wir können darüber nicht verfügen, dass Gott jetzt zu Ihnen redet. Wir sind alle nicht dazu bevollmächtigt. Man hat ja oft versucht, Gott in Worte und in Begriffe zu fassen. Sie wissen, wie das die Philosophen probiert haben, indem sie Gott das Absolute oder die Gottheit genannt haben. Aber auch diese Begriffe sind plötzlich leer. Nichtssagend, weil sie nichts mehr bedeuten können, weil wir Gott nicht packen können mit unseren Händen. Wir können als Menschen Gott auch nicht irgendwie nötigen. Und wenn wir oft auch heute durch Kirchengebäude gehen und wissen, dass sich sonntags oft kaum mehr ein Häuflein Menschen drin versammelt, dann liegt doch die Frage nahe, ist vielleicht Gott gewichen von diesen Städten seiner Gegenwart? Der Ort, da Gottes Ehre wohnt, das ist ja die Frage, wohnt denn Gottes Ehre in unseren Pfarrhäusern? Wohnt denn Gottes Ehre in unserer Jugendarbeit? Wohnt denn Gottes Ehre in unserer Diakonie, in unseren Werken, die wir haben, in unseren Kirchenbehörden, in unseren Synoden? Wohnt denn Gottes Ehre dort? Und wenn Gott auf einmal gewichen wäre, ich kann ihn nicht hereinzwingen, und das ist jetzt auf einmal die dringlichste Frage für unsere Kirche heute, für Reformation, für Erneuerung unserer Gemeinde. Wissen Sie, in unseren Gremien ist das immer sehr schnell erkannt, wenn wir sagen, die Heizung funktioniert nicht mehr, zum Dach regnet es herein. Aber sind wir genauso hellwach, dass wir sagen, halt mal, ist Gott nicht von uns gewichen? Hat uns der lebendige Gott nicht verlassen? Ringen wir noch darum, dass wir sagen, ja, wie können wir denn das machen? Und können wir nicht über Gott verfügen? Wir können nicht über ihn bestimmen. Was können wir denn tun? Danke denen fünf, die vorher drüben, ich lade sie immer ein, vor dem Gottesdienst zu beten. Wir können nur vor Gott bitten. Es ist seine Gnade, unverdiente Gnade, wenn er sich zu uns herunterbeugt. Wir können nicht über ihn bestimmen und verfügen. Wir sind ganz abhängig. Und so betet Salomo, Herr, ich kniee vor dir nieder und bitte dich um dein Erbarmen und um deine Liebe. Und das ist deshalb besonders dringlich, weil ja das Bild des Tempels, des alttestamentlichen Tempels, im Neuen Testament ein Bild für die Gemeinde Gottes ist, für uns. Jetzt haben Sie Ihre Bibeln dabei, schlagen Sie mal auf, Epheser 2, 21. Sind ganz wichtige Stellen, dann verstehen wir das viel, viel besser. Epheser 2, Vers 21. Und zwar dort auf der Seite 229 im Neuen Testament. Fängt es an im Vers 19, ihr seid nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen, Gottes Hausgenossen, erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchem der ganze Bau ineinander gefügt wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Durch ihn werdet auch ihr miterbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Es wäre ja furchtbar, wir hätten bloß ein Haus gebaut, eine Organisation, vielleicht würden wir noch freuen und sagen, da sind ja viele Leute heute Morgen da, aber Gott wäre gar nicht hier. Lasst uns drum ringen und drum beten, dass in allen Diensten, auch unsere Gemeinde, in allen Versammlungen, Gott dieses Wunder wahr macht, dass er zu uns kommt. Nicht wir können Gebäude heiligen, wir können auch keine Gottesdienste heiligen. Nur Gott kann unsere menschlichen Versammlungen heiligen durch seine Gegenwart. Und wo das einer vergisst oder gar verwechselt, wird es ganz schlimm. Nur Gott kann unsere menschliche Versammlung heiligen. Das will Gott tun. Darum dürfen wir beten und ringen. Wenn Sie, ja, das 1. Korinther 3, haben noch eine Stelle. 1. Korinther 3, Vers 16 und 17. Seite 198. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig, der seid ihr. Das ist der Grund, warum nachher Paulus sagt im Kapitel 5 und 6, wie könnt ihr denn jetzt in eurem körperlichen Leben an der Hurerei teilhaben? Ihr seid doch ein Tempel Gottes. Zerstört doch nicht die Gegenwart Gottes an eurem Heiligtum. Wir können über Gott nicht verfügen, aber Gott will bei uns Wohnung machen. Und das ist zuerst das Große. Gott will Wohnung machen. Reformation setzt ein, wir schreien zu Gott wie Salomo. Herr, komm doch in unser Leben. Und das, was ganz wichtig ist, unser ganzes Leben soll die Königsherrschaft Gottes darstellen. Komm in unsere Familie, in unsere Ehe, Herr. Ich möchte doch für dich etwas sein. Komm in mein Leben, in meinen Dienst. Otto Riedmüller, langjährige Leiter der Mädchenarbeit in Deutschland, hat das Lied gedichtet. Irdische Tempel braucht Gott nicht. Dome, die Meister erbauen. Schatten sind sie vor seinem Licht, welches kein Auge kann schauen. Aber er selbst baut sich ein Haus, wählt sich zur Wohnung Menschen aus, die seinem Rufe gehorchen, kehrt in die ärmste Hütte ein, lässt uns dem Königswort lauschen, seiner Verklärung Zeuge sein. Wer wollte Welten drum tauschen? Leben und Geist ist da zur Stund, göttliches Wort aus seinem Mund heiligt die Hütte zum Tempel. Heiligt die Hütte zum Tempel, kehrt in die ärmste Hütte ein. Darum geht's heute Morgen, dass wir ein Tempel Gottes werden. Jetzt möchte ich den nächsten Punkt machen und immer durch eine Überschrift zu markieren, die äußeren Dinge sind unwichtig. Lasst uns kurz noch stehen bleiben, wie viel Mühe Salomo drauf verwandt, um dem feierlichen Augenblick Rechnung zu tragen. 22.000 Rinder wurden geopfert. Kann man sich nicht vorstellen, welch eine Dunstglocke schwarzen Rauches über Jerusalem hing. 120.000 Schafe. Und die Chöre der Priester haben sich an diesem Tag besonders angestrengt. Das heißt, von den trompetenblasenden Posaunen an diesem Tag hat zur Feier des Augenblicks kein einziger daneben geblasen. Das gibt es bei Posaunen ganz selten. Und doch ist das festgehalten in der Bibel, dass die äußeren Zeremonien, so gut gemeint sie sind und so lieb sie sind, doch nicht die Heiligkeit Gottes herbeizaubern könnten. Nein, auch nicht die Schönheit des Tempels mit seinen unvergleichlichen Steinmalen, mit diesen Zedernholzschnitzereien All das kann Gottes Nähe nicht garantieren. Das gilt auch für unsere Versammlungen, so schön sie sind und so gut gemeint man dort arbeitet. Sondern Gott will zu uns. Und das ist ein Wunder, wenn Gott unsere Gebete erhört und zu uns kommt. Und nun geht ja die Bibel weiter nach Salomo. Und dann lesen wir, dass Gott nicht nur einen Tempel in Jerusalem hatte, sondern dass sein Wort Fleisch wurde. Aber nicht im Tempel, weil Gott die äußeren Dome nicht wichtig sind. Kehrt in die ärmste Hütte ein, im Stall von Bethlehem wird er geboren. Das ist doch die Revolution, wo Gott seinen Tempel macht, wo die Hirten da sind und niederfallen. Und sie wollten sich die Nase zuhalten und sagen, da riecht es ja so unangenehm. Und Gott macht einen Tempel dort. Und er sucht sich Menschen aus Zöllner und Huren und macht seine Gemeinde draus. Das ist der Tempel. Er reinigt sie, erneuert sie und macht seinen Tempel. Die äußeren Dinge sind ganz unwichtig, sondern er beruft Menschen in seinen Dienst. Und das ist das ganz Aufregende, wie da Jesus plötzlich durch die Lande zieht und plötzlich die heiligen Bezirke überschritten sind und Gott sich findet auf den Straßen, in den Asylen, wo die Aussätzigen sitzen mit ihren Schmerzen, wie Jesus hingeht in die Häuser der Menschen, die voller Schuld sind, und dort baut er seine Gemeinde. Und wenn wir das begriffen haben, dann verstehen wir, was Reformation heute heißt. Wir wollen nicht bloß Anklagen und Missstände beim Namen nennen, wir wollen wieder eine evangelisierende Gemeinde sein. Wir wollen den Namen Jesu in diese dunkle Welt hineintragen und dass plötzlich unsere Gespräche, unsere Freundeskreise, unsere Arbeitsplätze davon erfüllt sind, dass dort Gott mit seiner Ehre wohnen will. Und dass wir keine Abschnitte und Bezirke in unserem Leben mehr kennen, wo wir Gott die Herrschaft verweigern. Und dass wir uns zusammenfügen lassen, das ist, was Gemeinde zusammenbindet. Und wir müssen an der Stelle wieder arbeiten, nicht mit Methoden, sondern dass wir zusammengefügt werden im Namen Jesu durch sein Wort als ein lebendiger Tempel. Baut euch als lebendige Steine zusammen zu einem Tempel. Und das, was uns zusammenfügt, ist all das, was wir mit Jesus erleben und was wir dem anderen nur weiter sagen können. Das ist das, was Gemeinde baut. Die Erlebnisse und die Erfahrung und das Wort Jesu, das uns trägt. Und schon der Salomo hat das in seinem Gebet erwähnt, wie wichtig ist, dass der Name Gottes dort wohnt. Was ist denn der Name Gottes? Der schönste Name Gottes ist Jesus, da hat er sich offenbart. Und da ist die Gemeinde Gottes, da ist der Tempel Gottes, wo der Name Jesu wohnt. Ob sie sich in einem Haus treffen und wo sie sind. Mir ist so wichtig, Ihnen auch ganz klar zu sagen, viele junge Christen sind immer wieder versucht, wenn sie an Missstände stoßen und gerade in der Landeskirche sehen, dass dann muss man austreten und neue Organisationen gründen. Ich garantiere es euch, in der kürzesten Zeit habt ihr die gleichen Missstände oder andere in jeder Form, auch der Freikirche, auch der Sekte, bis zur Colonia Dignidad und was sie alles im Namen Jesu aufbauen wollen. Sie brauchen sich nicht pharisäisch absetzen, ich bin der Gerechte. Die Kirche kann gar nie eine Heilige sein, wissen Sie, weil ich dazugehöre und ich bin kein Heiliger. Sie wird geheiligt durch das Blut Jesu und dann gehöre ich dazu hin, weil das eine Schar begnadigter Sünder ist. Und darum bin ich gerne Pfarrer in der Volkskirche und ich bin mit Freuden dabei. Und beten Sie bitte mit, dass unsere Hofhagergemeinde nicht zerschlagen wird, wie augenblicklich Pläne laufen. Ich bin gerne hier tätig. Und ich will gern das Evangelium verkünden, weil das uns zusammenfügt. Das allein, Jesus und sein Evangelium. Und da wollen wir mit zusammengehören, in diesem Dienst. Und dann betet Salomo noch am Schluss, wo es heißt im Vers 60, schon weltmissionarischer blickte Salomo, dass alle Völker der Erde inne werden müssen. Es gibt nur einen Gott, nur einen Heiland und nur einen Retter. Noch ein letztes Wort. Ja, wie findet man jetzt zu Gott? Wir haben darüber gesprochen, die Missstände heute, wir sprachen über, was Not tut und die äußeren Dinge sind gar nicht wichtig, obwohl ich mich freue, wenn wir auch einen Gottesdienst schön machen können, danken den Chören und dem Mesner, der da so viel tut und allen, die mithelfen. Aber das Entscheidende ist doch was anderes. Wie findet man zu Gott? Danach hungert heute eine Welt. die vielen Menschen, denen Sie begegnen und die so weit weg sind von Christus, wissen Sie, dass die alle nach dem wahren Gott hungern. Und wenn Sie denen gegenübertreten, reden Sie bitte nicht über Kirche, da machen Sie Probleme nur größer. Und reden Sie auch bitte nicht über Pfarrer. Schön, dass Sie mich lieb haben, aber reden Sie nicht über Menschen. Reden Sie über Jesus und reden Sie über das Evangelium. Immer. Halten Sie sich nicht auf in Diskussionen über Kirchensteuer und Mischehe oder was alles. Reden Sie über das Evangelium von Jesus und sagen Sie den Menschen, du darfst ihn finden, wo du ihn suchst. Und das ist ja das Wunderbare in diesem Gebet des Salomo, der sagt, lass deine Augen offen stehen über diesem Hause Tag und Nacht. Gott bindet sich doch wieder an Menschen, die ihn suchen. So ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen. Die große Sache, ich kann immer wieder sagen, es geschieht heute Erneuerung in der totesten Gemeinde, wenn 2 oder 3 sich versammeln und allein Jesus suchen und mit dem Wort der Bibel leben, gibt es eine Revolution. Nichts anderes ist nötig. Wir haben ja das Büchlein geschrieben, wie eine Gemeinde lebendig wird. Das war mir wichtig zu zeigen. Nur aus dem Bibelwort, nur aus dem Blick auf Jesus geschieht Erneuerung. So ist durch die Jahrhunderte hindurch gewesen. So ist Erweckung gekommen. Und darum bin ich der Überzeugung, auch wenn Gott uns noch einmal eine Erweckung schenkt, wird sie aus dem Raum der toten Kirche aufbrechen, wo die Beter zu Gott schreien. Du wollest deine Ohren neigen zu uns, ist dein Erbarmen. Mit uns fehlsamen Menschen, aber tu es noch einmal, lieber Herr, wie du es damals getan hast. Und sie sollen erleben, dass Gott auch ihr Gebet erhört und sie gebraucht und er in ihrem Leben Wohnung macht. Ich schlage noch eine Stelle auf, 1. Korinther 6, Vers 19. Das ist gerade die Stelle, von der ich Ihnen schon gesagt habe, der ganze Abschnitt geht um die Unreinheit auf dem sexuellen Gebiet. Da hat Paulus sich ausgiebig in Korinther auseinandersetzen müssen. Und dann sagt er, Vers 19, wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt? Erneuern wir doch uns, dass Gott endlich bei uns selbst das Heft in die Hand nimmt. Wir brauchen keinen Kirchenmief, wir brauchen auch keine falsche Feierlichkeit, wir brauchen auch keine steife Form und neue Riten, wir brauchen auch nicht dies und jenes. Wir brauchen die Gegenwart des auferstandenen Herrn Jesus in unserem Leben, dass er uns ganz regieren und beherrschen kann. Ich will schließen mit einem Wort, das Jesus gesagt hat. Wer mich liebt, der wird mein Wort halten. Und mein Vater wird ihn lieben. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Sie ahnen gar nicht, was aus ihrem Leben werden kann. Wenn der ewige Gott und Jesus Christus durch seinen Heiligen Geist in ihrem Leben Wohnung macht, was ist denn nötig? Glauben. Sein Wort halten. Jesus einladen und aufnehmen. Amen.